Kohlenhydrate, egal welches, sind zunächst einmal nicht essentiell. Das bedeutet, unser Organismus könnte theoretisch ohne Kohlenhydrate überleben. Wann sind Kohlenhydrate schlecht und wann machen sie tatsächlich sehr viel Sinn? Für die allermeisten ist es in der Praxis kaum umsetzbar, sich das restliche Leben eben fettreich und kohlenhydratarm zu ernähren. Für jede Kilokalorie Zucker, die ich zu mir nehme, nehme ich 0,0075 Milligramm Vitalstoffe auf. Können wir sagen, dass es einfach nichts ist? Damit wir bis ins hohe Alter leistungsfähig bleiben, damit wir gesund bleiben, brauchen wir bestimmte Stoffe. Das sind einmal essentielle Aminosäuren oder in kurz Proteine. Wir brauchen hoch ungesättigte Fette, insbesondere EPA und DHA. Und wir brauchen eine ganze Bandbreite an Vitalstoffen, sprich Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Wichtig ist, Kohlenhydrate, egal welche, sind zunächst einmal nicht essentiell. Das bedeutet, unser Organismus könnte theoretisch ohne Kohlenhydrate überleben. Wie schafft er das? Er kann auf die Ketonkörper zurückgreifen und er kann eben auch aus Proteinen über die Gluconeogenese Energie herstellen. Sind deshalb Kohlenhydrate schlecht? Nein. Oder unter bestimmten Umständen? Doch. Genau darum geht es heute. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Ich selbst esse verhältnismäßig wenig Kohlenhydrate. Ich tracke nicht, ich weiß es nicht genau. Ich schätze am Tag maximal 150 Gramm, es sind tendenziell eher weniger. Ich habe mich sehr früh für diesen Weg entschieden, weil ich erkannt habe, dass Kohlenhydrate nicht essentiell sind. Ich vermeide sie aber auch nicht und darüber spreche ich heute auch mit dir, denn gezielt eingesetzt sind sie aus zwei Gründen wichtig. Zum einen, damit unser Stoffwechsel flexibel bleibt, metabolisch flexibel. Zum anderen, weil Kohlenhydrate gezielt eingesetzt eben auch zum Beispiel den Sport deutlich effektiver machen. Beginnen wir erst einmal vielleicht mit dem, was ich immer wieder auf meinen Bühnen sage, wenn ich über das Thema Kohlenhydrate referiere. Kohlenhydrate sollte man sich zunächst einmal verdienen. Ja, unsere roten Blutkörperchen, die Nieren und auch unser zentrales Nervensystem, also sprich das Gehirn, wir brauchen Zucker, wir brauchen Kohlenhydrate, aber wie eingangs erklärt, über die Gluconeogenese kann der Körper rein theoretisch eben genau das auch machen und das Gehirn, und das ist jetzt noch nicht so lange in der Öffentlichkeit zumindest zugänglich, arbeitet auch ganz hervorragend mit sogenannten Ketonkörpern, soll aber heute nicht das Thema sein, sondern vielmehr, wann sind Kohlenhydrate schlecht und wann machen sie tatsächlich sehr viel Sinn. Ich beginne einmal mit der metabolischen Flexibilität. Wir haben ja drei Makronährstoffe, das sind die Proteine, die lasse ich heute weg, weil die eben nur unter bestimmten Umständen zum dritten Mal über die Gluconeogenese zu Energie umgewandelt werden. Vor allem aber greift der Körper auf Fette und natürlich auf Zucker, auf Kohlenhydrate zurück, um daraus eben dann das ATP, das Adenosintriphosphat, unsere eigentliche Energiewährung herzustellen. Und wenn wir jetzt beispielsweise ausschließlich nur uns ketogen ernähren würden, das bedeutet einen äußerst geringen Kohlenhydratanteil, Proteine auch nur moderat und dementsprechend der Fettanteil hoch, dann mag das unter bestimmten Umständen super gesund sein. Das möchte ich überhaupt in keiner Weise abstreiten. Ich weiß auch, dass viele von euch damit auch vielleicht die Gesundheit erleben, wie sie noch nie zuvor erlebt haben. Nur haben wir immer von Füllstoffen und lebensmittelüberfrachteten Welt. Wir werden immer wieder mit Kohlenhydrate konfrontiert werden und für die allermeisten ist es in der Praxis kaum umsetzbar, sich das restliche Leben eben ketogen, sprich fettreich und kohlenhydratarm zu ernähren. Und wenn sie das aber eine Weile tun und dann wieder Kohlenhydrate in ihren täglichen Ernährungsplan einführen und selbst wenn es dann die gesunden Kohlenhydrate sind, was gesund ist, da komme ich gleich noch zu, da habe ich auch einen extra Punkt, den du so vermutlich noch nicht auf dem Schirm hast, dann kann es sehr gut sein, dass der Körper eben verlernt hat, Kohlenhydrate ordentlich zu verstoffwechseln und das führt dann sozusagen zu einer muskulären Insulinresistenz. Das bedeutet, dass der Körper dann den jetzt plötzlich wieder ankommenden Zucker nicht richtig in die Muskelzellen reintransportieren kann, sodass es eben dann höhere Blutzuckerspitzen gibt, was eben dann langfristig wieder sehr ungünstig sich auf die Gefäßgesundheit auswirkt. Das ist ein Grund, warum ich persönlich Kohlenhydrate schon mal aus diesem Grund überhaupt gar nicht gänzlich aus der Ernährung raushaben möchte, zumindest nicht zum aktuellen Zeitpunkt, weil ich meinem Körper einfach immer, ich möchte ihn immer gerne dazu motivieren, mit beiden hauptsächlichen Energielieferanten arbeiten zu können. Das Problem, was wir heutzutage haben, und das ist auch einer der Gründe, warum so viele Menschen eben auch bei denen sich Diabetes Typ 2 entwickelt, das ist eine der Volkskrankheiten in der aktuellen Zeit und es wird zukünftig noch schlimmer. Sie essen von morgens über mittags bis abends permanent kohlenhydratlastig und dann vermehrt eben auch noch die schlechten Kohlenhydrate, Zucker, Weißmehl und so weiter. Und snacken vielleicht noch zwischendurch. Ich bin der Meinung, snacken ist eine ganz üble Sache. Es ist ein sehr niedlicher Begriff. Es hört sich wirklich sehr niedlich an. Wir snacken doch nur. Im Prinzip ist es aber wie eine Übergangsjacke. Eigentlich braucht man es nicht. Dreimal am Tag satt essen, zwischendurch die Klappe halten und damit kann der Stoffwechsel meistens am allerbesten arbeiten. Wenn wir aber den ganzen Tag über kohlenhydratreich essen oder noch viel schlimmer trinken, dann verlernt unser Organismus, Fette zu verbrennen. Und wenn wir dann abnehmen wollen, geraten wir bei einer gesunden Ernährung auch schneller und unkontrollierbarer in den Unterzucker, weil der Körper es schlichtweg verlernt hat, dass er eben auch eigentlich an die Fettsäuren rangehen könnte, Fette verbrennen könnte. Und das macht uns eben regelrecht zu Kalorienzombies. Und deswegen ist eine radikale Umstellung von vielen, vielen Kohlenhydraten dann auf deutlich Kohlenhydrat reduziert ein echtes Problem für unseren Stoffwechsel, der diese Flexibilität verloren hat. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in meinen ganzen Coachings immer wieder sage, beginne doch erst einmal mit nur einer einzigen Mahlzeit innerhalb des Tages, egal ob das Frühstück, Mittag oder Abendessen ist, wähle die Mahlzeit, die dir persönlich in deinem Umfeld, in deinem Kontext am einfachsten fällt, diese kohlenhydratarm zu gestalten. Das heißt, die gesamte Mahlzeit mit allem, was dabei ist, sollte maximal 25 Gramm Kohlenhydrate beinhalten. Wenn es 27, 29 sind, völlig in Ordnung, es gibt keine klare, harte Kante, das ist nur eine Orientierung. Und die zwei anderen Mahlzeiten des Tages dürfen gerne nach wie vor kohlenhydratreicher sein, weil somit zeigst du im Körper einmal am Tag, hey, siehst du, wir haben jetzt wenig Kohlenhydrate, jetzt musst du wieder lernen, mehr Fette zu verbrennen. Also, wichtig ist, Kohlenhydrate nicht weg, weil wir sonst die Flexibilität unseres Stoffwechsels verlieren können. Das geht so lange gut, solange wir ohne Kohlenhydrate oder mit extrem minimaler Kohlenhydratlast funktionieren. Aber irgendwann, wenn man dann zurückrutscht in die Kohlenhydrat, selbst moderate Ernährung wird schwierig. Das Zweite ist, viele Menschen haben Dauerstress. Dauerstress sorgt dafür, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Cortisol sorgt dann dafür, dass zum Beispiel aus der Muskulatur eben vermehrt Kohlenhydrate freigesetzt werden, um diesem Stress etwas entgegenzuhalten. Ja, das ist einer der Funktionen unseres Chefhormons oder Chef-Antistresshormons Cortisol. Wenn wir morgens aufstehen, ist Cortisol gewöhnlich, solange die Nebennierenrinden das noch fein mitmachen, hoch. Das ist auch gut so, damit wir schnell in Schwung kommen. Es wäre aber ganz gut, gerade in einer Dauerstresssituation, wenn das Cortisol eben dann relativ schnell wieder abgesenkt werden könnte. Und genau da können Kohlenhydrate helfen. Denn Kohlenhydrate sorgen natürlich dafür, der Blutzucker ist hoch nach einer Kohlenhydratmahlzeit. Zucker setzt den Gefäßen zu und das weiß der Körper. Deswegen nimmt er Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Und das Insulin sorgt dafür, dass der hohe Blutzuckerspiegel schnell versorgt wird, nämlich in die Zellen, in die Muskelzellen, in die Leberzellen und wenn eben noch zu viel über ist, dann auch in die Fettzellen. Und das Insulin sorgt also für einen glatteren Blutzuckerspiegel, beziehungsweise dass er versorgt wird. Aber es ist ein Gegenspieler des Cortisols. Das heißt, wenn der Zucker dann durch das Essen hoch geworden ist, zu hoch geworden ist, Insulin rausgeschüttet wird, dämpft das Cortisol ab. Und deshalb ist es für viele, ich sage mal, die unter Dauerstress leiden oder vielleicht die Nebennierenrinden schon deutlich angeschlagen sind, dass die morgens eben dann tatsächlich dieses Cortisol relativ schnell runterbekommen. Und da hilft eben ein ein Frühstück mit Kohlenhydraten, natürlich mit möglichst gesunden Kohlenhydraten. Ja, also deswegen empfehle ich auch dann für die meisten, dass sie morgens in ihrem Frühstück etwas an Kohlenhydrat haben sollten. Dann der zweite Zeitpunkt, wo Kohlenhydrate sehr viel Sinn machen kann, ist nach einer intensiven Sporteinheit. Wichtig, ich muss das auch betonen, weil wenn wir ein Fettverbrennungstraining machen, im sogenannten Zone 2 Pulsbereich, das ist ein Pulsbereich, wo man sich nebenher noch sehr gut unterhalten kann, danach empfehle ich bewusst, keine Kohlenhydrate zu essen, sondern erstmal mit dem Essen zu warten, bis der Hunger sich meldet. Und die Mahlzeit, die dann kommt, sollte tendenziell eher eiweißbetont und kohlenhydratärmer sein. Warum? Damit der Körper weiter im Fettstoffwechsel arbeiten muss, damit er wieder lernt, mit den Fetten eben die Energie bereitzustellen. Wenn wir direkt nach einem Fettverbrennungstraining Kohlenhydrate essen würden, dann bremst das diesen Effekt des Fettverbrennen-Lernens schlichtweg wieder aus. Wenn wir aber ein intensives Training machen, dann sorgt das dafür, dass die Kohlenhydratspeicher schnell geleert werden. Das sorgt wiederum dafür, dass Cortisol aus Nebennierenrinden ausgeschüttet wird, damit eben der Zuckerspiegel wieder stabilisiert wird, um diese Situation unter Kontrolle zu behalten. Organismus weiß nicht, dass du vielleicht gerade an Geräten herumzupfst und nicht, ob du möglicherweise vor einer drohenden Gefahr aus dem Urwald wegläufst. Das weiß der nicht. Deswegen wird Cortisol ausgeschüttet. Und wenn wir nach dem Sport eben dann wieder Kohlenhydrate essen, hat das zwei Effekte. Zum einen senkt das eben auch wieder das Cortisol ab. Das schont unsere Nebennierenrinden. Und auf der anderen Seite sind die Speicher so leer, dass die Muskulatur bevorzugt auch eben dann den Zucker mit weniger Insulin, es braucht dann nicht mehr so viel Insulin, rauszieht aus dem Blut in die Zelle rein und somit kann eben auch dieser Regenerationsprozess deutlich besser gestartet werden. Hat ein bisschen was mit einem komplexen Namen, nämlich mTOR zu tun und der schaltet unseren Organismus sozusagen auf Regeneration, auf Muskelaufbau, wenn man das wünscht, oder? Um das vielleicht ein bisschen weiblicher zu formulieren, die Muskelverdichtung wird dann gestartet. Nach dem intensiven Training macht es Sinn, morgens zum Frühstück macht es Sinn. Wenn du das Gefühl hast, dass du in deinem intensiven Muskelkräftigungstraining oder auch bei Rückhandsportarten oder bei Sportarten, wo es zu vielen Sprints kommt, dass du während deines Sports eher zu Unterzucker neigst, dann kann es erstens sein, dass der Fettstoffwechsel eben noch nicht richtig rund läuft. Oder dass die Intensität für das, was du bereitstellen kannst an schneller Energie, einfach noch nicht ausgelegt ist. Dann kann es Sinn machen, dass du auch eine Kleinigkeit, vielleicht eine Stunde, vor deinem intensiven Sport an Kohlenhydraten isst. Dann wären es schon drei Zeitpunkte. Jetzt musst du für dich herausfinden, was eher bei dir zutrifft. Ich möchte jetzt noch in aller Kürze einmal ansprechen, was gute und schlechte Kohlenhydrate sind, wobei die allermeisten Bescheid wissen. Ich gebe dir aber noch etwas mit auf den Weg, das hast du so vermutlich noch nie gehört. Und das ist etwas, das sehe ich als einer der wichtigsten Punkte überhaupt bei der Bewertung von insbesondere Kohlenhydraten an. Lass dich überraschen. Also, zunächst einmal, ja, was sind gute Kohlenhydrate? Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte oder eben Vollkornprodukte? Ist klar, weil es hat eben zum einen zur Folge, dass gerade Obst und Gemüse noch viele Vitalstoffe mitliefern bei insgesamt einer geringeren Kohlenhydratlast, ja, die glykämische Last, der GL abgekürzt wird es immer gerne bezeichnet, und dass eben auch vor allem Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte eben auch komplexe Kohlenhydrate liefern, genauso wie Gemüse, Obst tendenziell eher ein bisschen weniger, auch wenn da ein bisschen mehr Ballaststoffe drinstecken, und dass es eben dann den Blutzuckereinstrom vom Darm ins Blut ausbremst. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt nur gemäßigt an und deswegen muss auch nur verhältnismäßig wenig Insulin ausgeschüttet werden und das wiederum schont unsere Bauchspeicheldrüse und sorgt nicht dafür, dass eben der Organismus schnell in einen kritischen Unterzucker gerät, wo der Körper eben dann den Heißhungerhebel umlegt und du zu einem nicht mehr kontrollierbaren Kalorienzombie wirst. Das ist einer der Gründe, warum eben gerade solche Produkte zu bevorzugen sind, vor natürlich Weißmehl und Zuckerprodukten insbesondere, aber auch weißer Reis oder eben dann die gewöhnlichen Nudeln aus Weißmehl, ja, also anders als Vollkornnudeln, Vollkornreis, also brauner Reis. Das ist der eine Punkt. Jetzt kommt der Grund 2, den ich ansprechen möchte, den du so noch nicht gehört hast. Denn das, was ganz häufig mir bei dieser Betrachtungsweise fehlt, ist die fehlende Nährstoffdichte in Bezug auf die gelieferte Kilokalorie. Okay, ich mache es ein bisschen einfacher, es ist sehr komplex. Ich fange vielleicht mal folgendermaßen an. Fast alle Ernährungscoaches da draußen haben ja den Spruch auf Lager, du musst dir nur weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst, dann nimmst du ab. Ja, im Grunde ist dem auch nichts entgegenzusetzen. Mir ist das aber zu kurz gedacht. Denn wenn das wirklich stimmen würde, und das wissen viele von euch, die zum Beispiel an meiner 7-Tage-Challenge und an dem Abschlussvortrag schon teilgenommen haben, was ganz viele dabei nicht berücksichtigen ist, wenn wir beispielsweise eine Softdrink-Diät machen würden. Nehmen wir an, wir haben eine Person, die braucht eigentlich 2000 Kilokalorien am Tag, um eben nicht zu, nicht abzunehmen. Jetzt entschließt diese Person, sie will gerne abnehmen. Sie macht einmal eine Softdrink-Diät, also nur Cola, und braucht dazu eben, um auf die 2000 Kilokalorien zu kommen, ich sage jetzt mal ungefähr, sie möchte ein Defizit haben von 500 Kilokalorien, ja, damit sie abnimmt, dann trinkt sie also 4 Liter Cola. Das entspricht grob 1500-1600 Kilokalorien. Wie lange wird sie das durchhalten? Im Vergleich zu einer anderen Person, die da ein bisschen klüger rangeht, so wie wahrscheinlich du rangehen würdest und eben das Ganze eher über eine mediterrane Kost macht. Ebenfalls genau die gleiche Kalorienanzahl. Nehmen beide ab? Definitiv ja, beide nehmen ab, weil beide befinden sich in einem Kaloriendefizit. Der gewaltige Unterschied betrifft die Durchhaltewahrscheinlichkeit. Denn eine reine Softdrink-Diät, dir mag die ersten 2, 3 Tage irgendwie cool sein, ich kann literweise süßes Zeug in mich reinkippen, aber der Körper wird sehr bald unter einem brutalen Nährstoffdefizit leisten. Bei den Softgetränken, bei der mediterranen Kost habe ich zwar auch eine kalorische Unterdeckung von 400-500 Kilokalorien, aber die liefert im Verhältnis zu den Kalorien, die sie liefert, dramatisch mehr Vitalstoffe und auch ungesättigte überlebenswichtige Fette und eben diese vorhin genannten essentiellen Aminosäuren, sprich Protein. Und diese Person wird es wesentlich länger durchhalten als die Softdrink-Diät-Person, weil die wird irgendwann so dermaßen mental in die Wand gefahren sein und den Stoffwechsel damit auch noch angeschlagen haben, weil der Körper braucht ja nicht nur Kalorien. Bei den meisten ist ja auch genügend Kalorien im Schnitzelfriedhof und im Schenkelsilber. Was der braucht, ist auch eine Vollversorgung mit Nährstoffen. Und das ist genau der Punkt, über den ich jetzt mit dir sprechen möchte. Denn wir haben ganz häufig im Kaloriendefizit einen Nährstoffhunger, weil wir eben nicht berücksichtigen, was wir da eigentlich essen. Und ich bleibe jetzt nur mal bei den Kohlenhydraten, weil das heute das Thema ist, weil da gibt es gewaltige Unterschiede. Ich habe mir mal eine Frage gestellt, wie viel Vitalstoffe, jetzt mal gar nicht Proteine und gar nicht mal die hochungesättigten Fette, wie viel Vitalstoffe, also sprich Vitamine, Mineralien, dann die sekundären Pflanzenstoffe gehören ja nicht dazu, aber die Spurenelemente, das Wort habe ich gerade gesucht. Wie viel befinden sich pro gelieferte Kalorien des Lebensmittels in diesem Lebensmittel? Okay, pass auf, bei Zucker, also für jede Kilokalorie Zucker, die ich zu mir nehme, reiner Zucker, Haushaltszucker, ja, die Saccharose. Für jede Kilokalorie nehme ich 0,0075 Milligramm Vitalstoffe auf. Können wir sagen, dass es einfach nichts ist? 0,0075 Milligramm, nicht Gramm, Milligramm, okay? Sagen wir mal, Zucker liefert einfach nur Kalorien und sonst gar nichts. Es ist totes Zeug. Wir machen mal weiter mit Weißbrot. Weißbrot liefert pro gelieferte Kilokalorie, also für eine Kilokalorie, 2,5 Milligramm Vitalstoffe. In welchem Verhältnis zueinander, wie viel Zink, wie viel Magnesium, Kupfer, Bor, Vitamin C da drin ist, das ist jetzt nicht das Thema. Es geht um die Denkweise, die die meisten nicht auf dem Schirm haben, die ich für sehr wichtig finde, damit wir nährstoffgesättigt aus einer niedrigkalorischen Ernährungsweise hervorgehen. Vollkornbrot hat anstatt 2,5 wie Weißbrot hat schon 4,75, also fast die doppelte Menge. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Du könntest natürlich ein Kaloriendefizit mit Weißbrot erreichen, selbstverständlich. Ich mache ein klassisches Beispiel, FDH. Du isst nur die Hälfte von dem Weißbrot, was du sonst gegessen hast. Du wirst am Anfang abnehmen, keine Frage. Aber wenn du die gleiche Menge an Vollkornbrot zu dir nehmen würdest, hättest du praktisch dann fast die doppelte Menge an Vitalstoffen und es wäre insgesamt für den gesamten Organismus wesentlich besser. Himbeeren liefern schon 5,5 Milligramm und die Erdbeeren liefern über 10 Milligramm pro gelieferte Kalorie. Ich möchte an dieser Stelle gleich sagen, Erdbeeren, Vorsicht, die sind super empfindlich, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass sie eben so viele Vitalstoffe liefern. Deswegen sind sie auch ganz bevorzugt für Fraßfeinde. Ja, die wollen das Zeug ja auch, damit sie gut existieren können. Deswegen brauchen die häufig viele Pestizide. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich vertraue eher Bioware und würde ganz sicher im Winter keine Erdbeeren, also in Anführungszeichen frische Erdbeeren aus China kaufen. Lass das bitte weg. Das hat nichts mit einer gesunden Ernährung zu tun. Jetzt setze ich aber noch einen drauf. Wir reden ja gerade über Obst. Und Obst liefert immer noch Zucker. Klar, gebunden mit Ballaststoffen ist okay, aber es geht noch besser, nämlich Gemüse. Und bei einer Karotte stecken da nochmal, ich nehme Weißbrot als Beispiel, 2,5 Milligramm pro Kalorie. Und bei den Karotten sind es schon 12 Milligramm pro Kalorie. Bei Paprika und Rosenkohl sind es 17. Und beim Blumenkohl und bei der Gurke sind es pro gelieferte Kalorien satte 19 Milligramm. Und wenn wir nun mal das Verhältnis machen von Erdbeeren versus Zucker, dann haben wir durch die Erdbeere eine 1400 mal höhere Menge an Vitalstoffen. Und wenn wir einfach mal die Gurke nehmen oder den Brokkoli, die Blumenkohl ist ungefähr gleich, dann sind es satte 2500 mal die Menge an Vitalstoffen im Vergleich zu Zucker. Und jetzt sollte dir klar werden, warum gerade Zucker so ein riesengroßes Problem ist. Und das schmeckt dir und mir natürlich auch. Und das heißt auch nicht, dass ich gar keinen Zucker esse. Die Frage ist nur, wann ich den Zucker esse. Und das sind meine Tipps für dich. Denn ja, du darfst ihn gerne essen, aber mach bitte nicht den Fehler zu denken, okay, ich esse heute eine Tafel Schokolade, dann lasse ich morgen das Frühstück ausfallen. Oder wenn die Kollegin in der Arbeit Geburtstag hat und ich esse eben dann 2 Stück Kuchen, lasse das Abendessen ausfallen, dann mag das für einen kalorischen Ausgleich sorgen. Ja, aber wer nur an Kalorien denkt, der vergisst eben auch, dass der Körper neben Kalorien, die er meist genügend hat, wo er eigentlich drauf zugreifen könnte, es aber nicht tut, weil er eigentlich einen Nährstoffhunger hat. Und dann entwickeln wir einen noch größeren Nährstoffhunger und das bringt dein Sättigungsgefühl außer Rand und Band. Mich wundert es nicht, dass so viele Menschen stark übergewichtig sind oder vielleicht auch nur ein bisschen flauschig, aber Gefühl permanent essen können, weil sie eben nicht nährstoffgesättigt sind. Ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen ist mein Tipp, iss bitte zuerst etwas Gesundes und genieße danach das mit Zucker, wenn es Zucker sein muss. Und bitte, bitte lass dir auch nicht einreden, dass irgendwie jetzt Honig oder Ahornsirup oder Datteln ein deutlich besserer Zucker wären als eben der normale Zucker. Ja, das ist so, aber das sind nur Tendenzen, auf die es nicht wirklich ankommt. Wenn du süß essen magst, dann macht das keinen gewaltigen Unterschied, ob du Datteln isst oder eben den Industriezucker. Ja? Nochmal, es macht einen Unterschied, aber keinen signifikanten in Bezug auf die Nährstoffdichte, weil auch Datteln liefern keine riesengroße Menge pro Kalorien im Vergleich eben zu Obst und vor allem von Gemüse. Denk bitte auch immer an folgenden Satz und das ist so mein Abschlusszitat. Wenn du Zucker zu dir nimmst, dann nimmst du dem gesunden Essen damit den Platz im Bauch weg. Und das kann ab und zu mal gut gehen, aber auf Dauer solltest du gucken, dass du deinen Körper eben nicht nur mit Kalorien fütterst, sondern insbesondere mit Nährstoffen. Was du jetzt zu dieser Idee hältst, das darfst du mir gerne in die Kommentare schreiben und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.